Muss ich jetzt irgendwie meine kleine AA-Batterie irgendwie anmelden, mit der ich meine Wanduhr betreibe? Oder wen betrifft das überhaupt?
Es betrifft Autobatterien, Batterien, die im E-Bike drin sind beispielsweise. Industriebatterien, die zum Speichern von Strom aus erneuerbaren Energieanlagen kommen, die eben auch viel Material beinhalten, was ja auch wiederverwendet werden könnte. Da starten wir.
Herzlich willkommen zu Ameisen Talk, die Normung gestern, heute und morgen. Wie gehabt erzählen wir euch hier in losen Folgen Geschichten aus der Normung, Geschichten hinter den Dokumenten, was sie können, was sie sollen, was ihr damit machen könnt, was ihr damit machen sollt, wie ihr Normung nutzen könnt, wie andere schon die Normung genutzt haben und das Ganze am lebenden Beispiel aus dem echten Leben. Ihr hört die Folge Normung morgen vom März 2025 und heute habe ich mir den Kollegen Nico Kimpel eingeladen. Hallo Nico.
Hallo Amelie, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich sehr, dass du gekommen bist. Und wir haben ja heute ein ähnliches Thema, wie wir schon im letzten Monat haben. Wir sprechen über ein konkretes Dokument, nämlich über die DIN-DKE-Spec 99100. Und wem das jetzt nichts sagt, so wie mir, wie heißt die denn thematisch?
Wie sie genau heißt, müsste ich jetzt nachgucken. Sie ist auch auf Englisch, deswegen habe ich den Titel gerade gar nicht parat, aber es geht auf jeden Fall um den digitalen Produktpass für Batterien. Das ist ja ein sehr umfangreiches Thema und wir haben uns jetzt erstmal ein spezielles Thema rausgesucht. Da geht es darum, welche Daten sollen denn überhaupt da rein? Also welche Informationen möchte ich in so einem Batteriepass, nennen wir es, finden?
Das heißt, das gehört in dieses große Thema, was wir im Herbst 24 schon mit Benjamin Hellfritz besprochen haben, mit diesem digitalen Produktpass. Wo ja Benjamin schon erzählt hatte, was das für ein riesen Universum ist und wie viel da drin stecken kann und dass man da vor lauter schierer Größe verzweifeln könnte und denkt, oh Gott, und sich umdreht und wegrennt. Oder man fängt an zu sagen, okay, tief durchatmen, ersten Schritt gehen. Und ihr habt jetzt den ersten Schritt gemacht.
Genau so ist es. Also ja, Benjamin war tatsächlich auch am Rande mit beteiligt beim Projekt, von Anfang an mit involviert und hat auch seine Energie dazu beigetragen, dass es zustande kommt. Und genau wie du sagst, das ist ein Riesenthema, der Batteriepass beziehungsweise der digitale Produktpass insgesamt hat super viele Facetten. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt einfach mal starten und haben uns das Thema rausgesucht. Wir haben ein Forschungsprojekt gefunden, was sich schon damit lange Zeit beschäftigt hat. Die haben wir dann angesprochen und gesagt, hey, wollen wir nicht eure Ergebnisse in die Normung integrieren? Und haben das dann in Form von der DIN-DKE-Spec erstmal geschafft. Ja.
Was war das für ein Forschungsprojekt? Wo kamen die her? Welche Uni war das? Oder welche Hochschulen?
Es ist ein Projekt gefördert vom Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, genannt Battery Pass Project. Es sind verschiedene Partner dabei. Also Konsortialleitung hat Systemic. Es ist eine Unternehmensberatung, ist relativ speziell bei Forschungsprojekten. Und verschiedene Forschungseinrichtungen, Akatech, dabei gewesen beispielsweise, VDE Renewables, genau, wollte jetzt nicht alle aufzählen.
Genau, das könnt ihr nämlich auch nachlesen, weil in einer DIN-DKE-Spec stehen im Vorwort alle, die daran mitgewirkt haben, inklusive der dahinterstehenden Organisation namentlich drin.
Ganz genau.
Und da kann man dann die Liste sehen und kann genau sehen, welche Pappenheimer sich das hier ausgedacht haben. Und dann kann man gleich mit denen in Kontakt treten oder andersrum. Wow, wer kann denn das, wer der das hier drin ausdrückt? Also manchmal gibt es auch so rum, dass dann Leute ein Dokument lesen und denken, Wahnsinn, was für ein Testverfahren, krass. Wer kann das denn ausführen? Und dann guckt man vorne in der Liste und sieht, keine Ahnung, eine Anzahl X an Testlaboren und fragt die, seid ihr diejenigen, die das machen können? Und dann findet man wahrscheinlich jemanden, der es kann.
Ganz genau so ist es.
Und jetzt hast du da gesagt, DIN-DKE-Spec, das ist ja auch was Besonderes. Die normalen Spec heißen immer DIN-Spec. Was ist denn eine DIN-DKE-Spec?
Genau, das heißt einfach, dass die DKE, die sich mit elektrotechnischen Normen beschäftigt, da auch mit involviert ist, weil das Thema ja uns beide betrifft, also generell die Organisation, wo sind die Daten gespeichert für so einen digitalen Produktpass, liegen teilweise natürlich bei der DKE, ich sage mal, die Informationen, die da reinkommen, hätte ich jetzt schwerpunktmäßig bei uns gesehen. Deswegen haben wir da auch die Initiative ergriffen, aber die DKE ist da auch involviert und wir wollen ja immer gut zusammenarbeiten. Von daher haben wir eine DIN-DKE-Spec draus gemacht und haben natürlich auch einige Experten von der DKE-Seite mit involviert gehabt. Und ja, ich glaube, das war dann insgesamt ein gutes Projekt.
Sag nochmal kurz, was die DKE eigentlich sonst so macht. Also warum gibt es da die Trennung DIN und DKE?
Ja, ich glaube, dass die DKE sich irgendwann gedacht hat, wir brauchen mehr Normen für Elektrotechnik und haben sich da spezialisiert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, warum es die DKE gibt.
Okay, dann erzähle ich es dir.
Müssen wir rausschneiden oder du musst es erzählen.
Also die DKE und DIN sind quasi, wie es immer so schön heißt, historisch gewachsen, zwei verschiedene Stränge der Normung. Die DKE ist die Kommission Elektrotechnik, Elektrik und Informationstechnologie in der Normung, fürchterlich langer Name für die drei Buchstaben, und die kümmern sich eben um die elektrotechnische Normung, während DIN sozusagen alles andere macht und aus dem klassischen Maschinenbau kommt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso ist das getrennt? Die Maschinen laufen alle mit Strom, ja, aber am Anfang gab es da noch Dampfmaschinen. Also ne, aus dieser, also so weit zurück muss man gehen, um zu verstehen, warum Ingenieurswesen und Elektrotechnikwesen einander getrennt sind. Und wie das halt immer so ist, wenn da erstmal gewachsene Strukturen sind, ist das relativ schwer, das einander einzugliedern. Man kann sich annähern und halt ganz viel kooperieren, so wie wir das ja machen. Und es gibt ja immer mehr Themen, die beide betreffen, deswegen gibt es das immer öfter. Aber ja, die Organisationsstrukturen sind getrennt. Genau. Ihr kommt grundsätzlich aus der EU-Batterieverordnung einerseits, was die Ausgestaltung betrifft, und aus der Idee des digitalen Produktpasses andererseits, was diese grundsätzliche Digitalisierungsidee betrifft. Kannst du aus den Diskussionen das so ein kleines bisschen zusammenfassen, was das so jetzt bedeutet? Für mich als Normalo, muss ich jetzt irgendwie meine kleine AA-Batterie irgendwie anmelden, mit der ich meine Wanduhr betreibe? Oder wen betrifft das überhaupt? Wo greift das? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Genau, also es gibt ja die Batterieverordnung, die regelt ganz viel auch schon zum digitalen Produktpass für Batterien eben. Und da ist eben der Anwendungsbereich beschränkt. Also es betrifft eben nicht die kleinen Batterien, die AA-Batterien und so weiter, sondern es betrifft LMT-Batterien, das sind Light Means of Transport-Batterien, die im E-Bike drin sind beispielsweise, und EV-Batteries, also ja, Autobatterien für Elektrofahrzeuge, und Industriebatterien, die zum Beispiel zum Speichern von Strom aus erneuerbaren Energieanlagen kommen.
Also eher große Dinge. Werden.
Genau, Großbatterien, also muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass man jetzt irgendwas unternehmen muss als Endverbraucher und müsste jede Batterie ausstatten mit irgendeinem Produktpass, sondern ja, es betrifft eben große Batterien, die eben auch viel Material beinhalten, viel Material, was ja auch wiederverwendet werden könnte. Da starten wir.
Material, das wiederverwendet werden könnte, das heißt, das ist ja eine DIN-Spec, das heißt, es ist kein Gesetz, nicht wahr? Es ist jetzt nichts Verpflichtendes, sondern es ist ein Vorschlag einer technischen Ausgestaltung, wie man so ein Gesetz umsetzen könnte sozusagen. Und ihr habt dann Vorschläge gemacht, wahrscheinlich entnehme ich deiner Aussage, dass man bestimmte Materialien auf eine bestimmte Art und Weise angibt, dass man am Ende der Lebensdauer dieser Batterie weiß, was habe ich denn da? Und dann idealerweise auch weiß, was mache ich denn damit, um es in den Kreislauf zurückzuführen oder wiederzuverwenden oder aufzubereiten oder was auch immer dann technisch möglich ist.
Genau, also wir geben jetzt erstmal keine Hinweise darüber, was mache ich damit hinterher, sondern wir schaffen die Voraussetzungen, dass ich diese Materialien überhaupt erstmal sichern kann. In welchem Kreislauf sie dann hinterher landen oder in welcher Verwertungsstruktur, es bleibt jetzt an der Stelle erstmal noch offen, aber wir sammeln eben erstmal ganz viele Informationen über dieses Produkt Batterie, dass ich eben erstmal weiß, was ist denn da alles drinne, und darauf kann ich dann schließen, wie sinnvoll ist es denn vielleicht, das überhaupt nochmal zu reparieren beziehungsweise auseinanderzunehmen. Also beispielsweise soll halt eine Anleitung mit integriert sein, wie kann ich diese Batterie überhaupt erstmal ausbauen aus dem Auto generell oder aus anderen Anwendungen, und wie kann ich die Batterie selber dann auch eben auseinanderbauen und demontieren in ihre einzelnen Teile bis zu einem gewissen Grad. Aber genau das, finde ich, ist eine gute Errungenschaft, dass sowas da verfügbar sein soll. Die Information muss natürlich nicht für alle verfügbar sein, aber beispielsweise dann für ein Recyclingunternehmen, was am Ende der Lebensdauer oder des ersten Lebenszyklus diese Batterie bekommt, ja, hat eben Zugriff auf gewisse Informationen, wie, was ich jetzt damit anfangen kann. Und das finde ich persönlich sehr sinnvoll und ist ein guter Schritt für Materialien, die wir gebrauchen können in Zukunft.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Es gab ja schon Bestrebungen, den anderen Weg zu gehen, weil man einfach weiß, das ist eh alles weggeschmissen und liegt alles im Müll, sind aber krass wertvolle Materialien. Gab es mal den Begriff Urban Mining. Ich weiß gar nicht, ob das weitergegangen ist, aber das wäre ja so die Idee gewesen, dass man quasi Müllhalden als neue Rohstoffquelle nutzt und dort guckt, was habe ich denn da? Welche, keine Ahnung, Batterien sind denn da in den 50er, 60er, 80er, 90er Jahren weggeschmissen worden? Was kann ich denn davon nochmal rausholen? Weil eben da ist ganz viel wertvolles Zeug drin, was wir halt sonst immer vom Rohstoffmarkt beziehen. Aber wir wissen ja alle, der ist endlich und kommt vielleicht vom anderen Ende der Welt. Da wäre es schlauer, wenn man das nimmt, was eh schon da ist.
Genau, das wäre total schön, wenn wir das machen könnten und wir diese Müllhalden reduzieren könnten und einfach, ja, wie du sagst, die wertvollen, mindestens mal die wertvollen Materialien nutzen oder damit zumindest anfangen, weil ein wirtschaftlicher Faktor ist ja immer entscheidend, dass erstmal was passiert. Und ja, wenn man dadurch Geschäftsmodelle aufbauen kann und sagen kann, ja, wir können das Material auch von der Müllhalde schürfen, anstatt es aus irgendwelchen Minen zu holen, ist das sowohl wirtschaftlich nachhaltig als auch ökologisch sehr nachhaltig. Und genau, da schaffen wir, wie gesagt, die Voraussetzungen dafür. Also wenn man sich jetzt vorstellt, auf so einer Müllhalde habe ich dann ganz klares System, was liegt wo und was ist da genau drinne, dann wird es, glaube ich, auch den Charakter einer Müllhalde verlieren, weil wir einfach eine Art Regal dafür haben und diese Sachen rauspicken können. Das ist jetzt ein bisschen visionär, aber Das ist, glaube ich, das Ziel bei der ganzen Sache.
Ich hoffe ja noch, dass wir die Müllhalde insgesamt überspringen können und eher so die Idee eines, also bei Autos hat man ja so den Schrottplatz, wenn das Auto einfach nicht mehr wiederverkaufbar ist, wo man dann dort die Karosserien oder das, was halt noch übrig ist vom Auto, als Rohstofflager begreift. Und da kann man dann, wenn man irgendwie eine Tür braucht, am Schrottplatz gucken, ob gerade noch zufällig ein solches Auto mit einer solchen Tür irgendwo ist. Das ist inzwischen auch etwas aus der Mode geraten, aber ich bin so alt, dass ich mich noch daran erinnere, dass man durchaus auf Schrottplätzen Rohstoffe gefunden hat, also Teile, die man einbauen konnte.
Ja, genau. Also die Vision wäre, dass eigentlich analog zu den Montagehallen der Automobilhersteller eine Art Demontagehalle entsteht. Mhm. Also es werden da auch schon Versuche gemacht in der Praxis, aber es ist einfach nicht rentabel und deswegen bleibt es ein ganz kleines Thema bisher. Aber ja, wenn wir mit so einem digitalen Produktpass nicht nur für die Batterien, vielleicht sogar irgendwann fürs ganze Auto ganz viele Informationen gespeichert haben, dass automatisiert Autos auseinandergenommen werden können, dann wird es, glaube ich, eine ganz große Nummer.
Wenn ich jetzt als motivierte E-Bike-Fahrerin zuhöre und denke, wow, was eine geile Idee, möchte ich mit unterstützen, könnte ich jetzt meine E-Bike-Batterie irgendwo registrieren oder eingeben oder keine Ahnung, was macht man damit? Kann man da irgendwie jetzt noch draufspringen oder ist das nur für Dinge, die quasi jetzt produziert und in den Markt kommen und Neuware dann auf Business-to-Business-Ebene stattfinden?
Ja, es wäre sehr sinnvoll, wenn man alle Sachen, die bis jetzt im Umlauf sind, da auch irgendwie noch mit integriert bekommt. Aber vorgesehen ist erstmal, dass alles, was ab Ende diesen Jahres, glaube ich, auf den Markt kommt, dann gewissermaßen registriert ist und so einen Produktpass bekommt. Die Sachen, die jetzt bereits in der Nutzung sind, ich glaube, das ist ein großer Aufwand, das noch irgendwie zu schaffen. Und ich glaube, es ist genug Arbeit zu tun, die Sachen, die noch gebaut werden, wo man auch konkrete Informationen haben könnte, überhaupt, die zu integrieren erstmal.
Ja, das glaube ich, das klingt auch so ein kleines bisschen, wenn ich drüber nachdenke, nach so einer Cradle-to-Cradle-Sache, nee, Open Source ist das, die ja auch immer community-basiert arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, dass alles, was schon im Umlauf ist, registriert wird, brauche ich entweder ganz viele Leute, die da rumlaufen und sagen, hier ist was, ich registriere das mal für dich. Oder ich brauche die einzelnen Personen, die das käuflich erworben haben und deren Engagement ist einzubeziehen. Und dann muss ich aber sicherstellen, dass die da keinen Blödsinn reinschreiben. Das heißt, da brauche ich dann irgendwie Mechanismen, die das den Normalmenschen ermöglichen zu verstehen, welche Information an welche Stelle gehört.
Ja, also ich glaube, der normale Mensch, der Verbraucher, sage ich mal, der muss sich gar nicht so intensiv mit dem Batteriepass auseinandersetzen. Der kann am Ende auf gewisse Informationen darüber zugreifen, beispielsweise auf den Status seiner Batterie oder ähnliches, kann davon auch profitieren. Aber im Endeffekt wird er nicht zwangsläufig Informationen bereitstellen müssen oder auch nicht darauf zugreifen müssen, wenn es nicht sein muss. Genau, ich glaube, worauf du noch hinaus willst zum Thema Open Source, ist, dass wir die DIN-DKI-Spec auch unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht haben. Prinzipiell sind DIN-Specs sowieso kostenfrei zur Verfügung. Also man kann sie bei uns bei DIN Media einfach runterladen und sich das anschauen. Und wir haben uns in einem Pilotprojekt dazu entschieden, dass es auch unter einer Open-Source-Lizenz eben veröffentlicht wird, sodass Unternehmen diese Informationen auch weiterverwenden können und ihre eigene Publikation draus machen können. Die können die Information nutzen, weiterentwickeln. Und ja, es soll, wie gesagt, eine Initiative sein, um erstmal was zur Verfügung zu stellen an Informationen, die dabei helfen können, das Ganze umzusetzen, so einen digitalen Produktpass für Batterien. Und genau, da gab es jetzt auch schon erste Anfragen, also das SAE, die beschäftigen sich mit Automobilnormen aus den USA. Die haben schon gefragt, ob sie die Information weiterverwenden können, weil sie auch gerne eine Norm draus machen würden. Und da konnte ich jetzt einfach auf die Lizenz verweisen und sagen, ja, das dürft ihr auf jeden Fall. Und das ist ganz schön. Und wir haben bei uns auch bei DIN One auf der Plattform eine Seite eingerichtet, wo das ganze Dokument nochmal abgebildet ist und man kann es dort eben langfristig auch kommentieren, sodass der Inhalt auch flexibel bleibt und sind da noch auf der Suche nach sogenannten Content-Leadern, die dann eingegangene Kommentare zusammenfassen oder sich damit einfach nochmal beschäftigen und die diskutieren, sodass wir dann eben entweder die Spec nochmal überarbeiten können oder in die Normung führen können, mitsamt den Kommentaren, die jetzt vielleicht in der Anwendungsphase reingekommen sind. Genau, eine DIN-Spec soll ja generell nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern wir wollen ja auch das Ganze in mindestens die nationale Normung, vielleicht auch in die europäische Normung, dann gießen, vielleicht auch in die internationale Normung bei ISO. Aber ich glaube, dass wir da in der europäischen Normung erstmal ganz gut aufgehoben sind, auch mit dem Gremium, was Benjamin Helfritz mitgegründet hat, das JTC24. Und genau, dann soll das Ganze eigentlich so eine Art Blaupause sein, auch für andere Themen wie Textilien beispielsweise. Da sind wir einfach mal in Vorleistung gegangen.
Das ist extrem cool. Und für so eine Exportnation wie wir ist das auch extrem großartig, wenn natürlich die Schnittstellen, die Formulare, die Daten, die Angaben, die Kriterien, die Anforderungen, wenn die weltweit so sind, dass wir sie mit dem Fingerschnipp erfüllen können, weil wir sie eh erfüllen. Es wird immer blöd, wenn man die für jedes Land einzeln und anders und unterschiedlich und individuell machen muss. Dann wird es ein großer bürokratischer und sonstiger Aufwand, das Ganze zu bewerkstelligen. Da kann Normung helfen, das Ganze zu verschlanken und abzubauen.
Ja, ich denke auch, das ist Sinn und Zweck dieser Spec unter anderem, dass wir einfach eine Hilfestellung bieten. Viele Informationen davon findet man ja auch in der Batterieregulierung. Aber wer sich schon mal mit so einem Gesetzestext auseinandergesetzt hat, weiß, dass es nicht immer so intuitiv ist. Ich hoffe, dass unsere Spec da ein bisschen intuitiver ist und wir da einigen Leuten helfen können, diese Projekte in den Unternehmen jetzt umzusetzen, dass eben dieser Batteriepass aufgesetzt werden kann. Und eben auch einheitlich, dass man eben, ne, darum geht's ja, dass wir nicht Unternehmen A hat die und die Informationen drin und Unternehmen hat ganz andere Informationen oder auch in einer anderen Reihenfolge beispielsweise wäre auch nicht super clever. Also es ist schon schön, das Ganze vergleichbar zu haben.
Ja, und die Digitalisierung kann richtig viel, aber sie basiert natürlich auf vereinheitlichten Punkten, also Standards, Protokollen, wie auch immer sie heißen. Und wenn man das nicht einheitlich hat, dann kriegt man das halt dann echt nur noch ganz schwer eingefangen. Deswegen ist es total toll, das am Anfang zu machen und nicht erst, wenn Kraut und Rüben schon entstanden sind.
Ja, ich glaube auch. Deswegen hoffe ich auch, dass jetzt das Dokument, auch wenn es nochmal weiterentwickelt wird, trotzdem auch so ein bisschen eine Blaupause für andere Themenbereiche ist. Weil wenn ich mir jetzt so ein Auto vorstelle, wir fangen jetzt an mit der Batterie, ist ja nur ein Bauteil davon. Wenn man sagt, für die Karosserie beispielsweise sollte man auch einen digitalen Produktpass in Zukunft haben. Irgendwann möchte ich ja diese ganzen Sachen zusammenfügen zu einem Auto, nicht nur in der Realität, sondern auch digital. Und da müssen natürlich diese einzelnen Produktpässe kompatibel sein, dass ich die eben auch aufaddieren kann oder zusammenfügen kann. Und dann sind wir, glaube ich, ein ganzes Stück weiter, wenn wir das mal irgendwann geschafft haben.
Wahnsinn, ey. Du hast eben gesagt, dass ihr, wie hast du es genannt, Themen Chairs? Nein, du hast sie irgendwie anders genannt. Leute, die sich für ein Thema verantwortlich fühlen, noch sucht?
Content Leader suchen.
Genau, vielen Dank. Content Leader. Warum bist das nicht du? Also bist nicht du der Content Leader?
Ich bin leider nicht der Content Leader. Ich habe das ganze Projekt initiiert und organisiert und begleitet von uns aus. Wie wahrscheinlich einige schon gehört haben, sind die Mitarbeiter bei DIN meistens neutral und diskutieren nicht ganz so viel mit. Und deswegen suchen wir halt Leute, die einfach inhaltlich im Bilde sind, in seinem Unternehmen vielleicht das auch umsetzen, so einen Batteriepass und dann eben ja Veränderungen in den Informationen ja mitgestalten wollen und können und Feedback aufnehmen, sodass wir dann irgendwann auch das Dokument nochmal anpassen können, dass es eben eine noch bessere und vielleicht praxisorientiertere Hilfestellung ist für weitere Unternehmen.
Also wenn ihr jetzt gerade zuhört und nach einem Thema für eure Masterarbeit oder Doktorarbeit sucht und in dem Thema grob unterwegs seid, dann überlegt doch mal, ob das nicht was für euch wäre, so einen Prozess zu begleiten im Praxischeck mit entsprechenden Learnings. Und das Ganze ist dann am Ende nicht bloß euer schicker Titel vorm Namen oder dahinter, sondern es wird auch eine Umsetzung in der realen Welt sehen, weil es gleich über die Normung anwendbar geworden ist.
Ja, genau. Würde mich freuen, wenn sich da noch der ein oder andere meldet.
Großartig. Und jetzt hattest du ja gesagt, ihr habt mit dieser DIN DKE-Spec erstmal das Datengerüst quasi standardisiert oder erstmal einen Vorschlag gemacht für einen Standard für dieses Datenformular. Was wäre denn jetzt der nächste Schritt, nachdem man das jetzt fertig hat? Habt ihr schon ein Folgeprojekt oder guckt ihr jetzt erstmal, was da die Anwendung sagt?
Also ich persönlich habe jetzt in dem Bereich leider kein Folgeprojekt. Ich würde mich tatsächlich auch gerne ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, aber ich habe jetzt erstmal noch andere Projekte mit anderen Themen zu bearbeiten. Aber es gibt ja andere Bereiche bei uns, die sich auch weiterhin mit dem Thema beschäftigen. Wir haben ja schon über Benjamin beispielsweise gesprochen. Und genau, man teilt es ja so ein bisschen auf, so einen digitalen Produktpass in Batteriesystem und die Daten eben. Und wir haben jetzt, sage ich mal, einen Vorschlag für die Daten gemacht. Wenn man das jetzt als erstmal final ansieht, dann müsste man jetzt gucken, wie kriegt man diese Daten in das System? Also wo speichere ich die Daten? Wie sieht das Ganze aus? Welche Protokolle werden da hin und her geschickt? Und ich glaube, dass es vielen Leuten ein bisschen einfacher macht, wenn man jetzt weiß, über welche Daten reden wir denn. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ, der ich brauche was zum Greifen und ich glaube, wenn ich jetzt weiß, wir haben knapp über 90 Datenpunkte, die müssen da integriert werden. Also wenn ich jetzt vielleicht vorher mir einmal vorgestellt habe, das sind vielleicht 5, die mir gerade eingefallen sind, weiß man auch, über welche Dimension man da redet, wenn man das jetzt praktisch umsetzen möchte und man eben schaut, wie kann ich denn darauf zugreifen und wer kann auf was zugreifen.
90?
Ja, es sind überraschend viele.
Kannst du ein paar davon aufzählen?
Ja, also es fängt natürlich an von allgemeinen Informationen über die Identifizierung des Produktes beispielsweise oder auch, wer ist der Hersteller, wo wurde das hergestellt, an welchem Datum wurde es hergestellt. Dann haben wir Informationen über irgendwelche Labels, die da mit bei sind. Wir haben Sorgfaltspflichten integriert. Also das heißt, es geht nicht immer nur um Nachhaltigkeitsinformationen, sondern auch beispielsweise ein CE-Zeichen kann da abgebildet werden. Dann haben wir natürlich trotzdem auch Informationen über den Carbon Footprint oder CO2-Fußabdruck. Was gab es denn noch? Wir haben auf jeden Fall über die Materialien einige Informationen, gerade auch kritische Materialien, was sind gefährliche Materialien, die da auch drin sind, über die natürlich sowieso in irgendeiner Form berichtet werden muss, aber das kann man dann eben auch digital abbilden. Dann natürlich auch seltene Erden beispielsweise, ne? Das ist dann das Thema, was steckt denn da für mich als Wert drin, wenn ich das jetzt nochmal recyceln möchte beispielsweise. Dann haben wir auch ganz viele Performance-Daten, also wie ist die Kapazität der Batterie, wie war sie mal zu Anfang, wie ist sie vielleicht auch aktuell, Ladeleistung und so weiter. Also ganz, ganz viele Sachen einfach. Da stellt sich auch noch die Frage, das ist noch ein bisschen offen, wo du ja eben gefragt hast, was wäre der nächste Schritt. Also einige Daten sind ja statisch, die für immer so bleiben. Also wann wurde das hergestellt, ist natürlich immer das gleiche Datum. Aber manche Daten müssen auch abgedatet werden. Und da haben wir gesagt, das muss vielleicht in einem Folgeprojekt gemacht werden. Also zu den Leistungsdaten beispielsweise. Irgendwann verändert sich ja die Leistung und dann muss es ein Update geben. Genauso wie zum Batteriestatus beispielsweise, der würde beschreiben, ist es noch im Originalzustand, wurde es mal repariert, ist es schon wieder aufbereitet, sowas müsste dann halt von irgendeiner Stelle eben ja erneuert werden, die Informationen da drin.
Wahnsinn, ich stelle mir gerade vor, dass ich so jetzt in einem E-Auto zum Beispiel sitze und im Cockpit kriege ich die Informationen über den Ladestand meiner Batterie. Das ist aber jetzt quasi nicht in Echtzeit gekoppelt mit dem Produktpass, der irgendwo komplett woanders liegt und natürlich gar nicht die Kapazität hätte, sich per WLAN ständig mit meiner Batterie zu unterhalten. Das müsste ja dann theoretisch mit jeder Batterie machen, die da rumfährt. Das ist ja eine völlig Überlastung der Datennetze, die jetzt auch keinem irgendwie was bringen würde. Aber natürlich, klar, nach ein paar Jahren, nach 5 Jahren oder so, könnte man das quasi mit in die, wie heißt das schön, Abgashauptuntersuchung oder so ähnlich.
Ja, kann sein.
Mit einbauen, wo man ja dann nicht mehr hin müsste, weil man ja keine Abgashauptuntersuchung mehr hat, aber man könnte dann eine Batteriehauptuntersuchung haben oder so irgendwas.
Ja, wahrscheinlich. Also genau so im Detail, wie du das jetzt gesagt hast, wird es nicht passieren, dass ich immer den Ladestand von Minute zu Minute übertrage. Aber wenn gewisse, ja, signifikante Veränderungen zu erkennen sind, dann sollten die auch im Produktpass abgebildet sein. Also so eine Ladekapazität verändert sich ja über die Jahre hinweg. Und ja, da ist eben noch nicht jetzt besprochen worden, ob das jetzt täglich passiert, monatlich, jährlich oder zur Hauptuntersuchung der Batterie beispielsweise. Ich glaube, da können wir aber noch sinnvolle Lösungen finden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir da wieder Orientierung bieten dann.
Ihr merkt, das ist ein Universum, in dem man mitgestalten kann und das ist ein Universum, bei dem man praktische Dinge tut, die dann auch Anwendung finden und die auf die Straße kommen, in diesem Fall im wörtlichen Sinne. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt euch da schon aus, es gäbe doch eine tolle Lösung, ihr habt sie schon, ihr habt sie vielleicht erforscht oder entwickelt oder in eurer Garage oder in eurem Unternehmen oder Startup oder was auch immer und ihr würdet gerne haben, dass das, was ihr da schon herausgefunden habt, auch für andere nutzbar ist, möglich ist, dass ihr mit anderen ganz anders reden könnt, dann denkt doch mal drüber nach, ob ihr euch vielleicht bei uns meldet. Man kann tatsächlich einfach bei uns anrufen. Wir sind Menschen, überraschenderweise. Zum Beispiel Nico. Und dann kann man mit ihm darüber reden und ihm erzählen, was man so vorhat. Und dann wird Nico einem helfen, rauszufinden, wie man damit jetzt 2 Schritte weitergeht. Und im Zweifel, wenn es sich als Projekt eignet, wird er das Projekt dann auch betreuen. Und dann sitzen wir in 1-2 Jahren hier und erzählen von der nächsten DIN-DKE-Spec über euer Thema.
Ja, genau. Also ich freue mich auf jeden Fall über Rückmeldungen und Ideen und alle, die Lust haben, sich einfach mal auszutauschen.
Und ganz, ganz, ganz kurz, was sind deine anderen Projekte, an denen du gerade arbeitest?
Ich arbeite noch zum Thema Recycling von Kunststoffverpackungen. Da habe ich 2 verschiedene Projekte und eins beschäftigt sich noch mit industrieller Symbiose.
Was ist denn das?
Es geht darum, dass eben verschiedene Branchen oder Sektoren voneinander profitieren können. Das würde bedeuten, wenn ein Industriezweig Abfälle oder Nebenprodukte produziert, könnte es ja eventuell von einem anderen Bereich oder einer anderen Industrie genutzt werden als Rohstoff. Und so voneinander profitieren. Mhm. Genau, und da wollen wir gerade eine Normungsroadmap aufbauen. Ist auch ein europäisches Projekt, also das CEN, das Europäische Institut, ist auch mit dabei. Und genau, da kann man auch bei DIN-ONE einfach mal reinschauen. Da haben wir jetzt die Woche den Aufruf gestartet und suchen auch noch ganz viele Experten, die Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen und mal schauen, wie könnte Normung da eine Rolle spielen, dass wir das eben fördern, dass Unternehmen einfach miteinander kooperieren können und Materialien austauschen können.
Den Link zu DIN-ONE stellen wir euch natürlich in die Shownotes, genauso wie den Link zu der DIN-DKE-Spec 99100, wo man sie downloaden kann. Und zu sonstigen Artikeln, die wir dazu veröffentlichen, sowie zu Nikos Seite mit seinen ganzen Projekten, stellen wir euch auch in die Shownotes. Ich danke dir sehr herzlich, dass du gekommen bist und uns von dieser Arbeit erzählst und uns ein weiteres Beispiel mitgebracht hast, wie man mit Normung ganz konkret die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Danke dir.
Ja, vielen Dank dir.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei Dean, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.